vorbei ist, dass es irgendwie wieder losgeht und dass ihr sowohl im Zoom dabei seid oder halt auch hier dabei seid, das finde ich total großartig. Vielen, vielen Dank. Auch ein ganz besonderes Dankeschön möchte ich auch nochmal sagen an die Eltern, die so super nette, schöne, berührende Aufnahmen zur Verfügung gestellt haben und dem Johannes Schermuli, der das alles auch noch auf eine total gute Art und Weise zusammengeschnitten hat. Einen herzlichen Applaus und vielen Dank dafür. Und ich muss sagen, dass mich das total berührt hat, der Film. Ich habe den im Vorfeld schon sehen dürfen und finde ihn total berührend. Denn ich finde, dass er ganz viel von dem ausdrückt, was Gott eigentlich für dich und mich geplant hat. Was wir tun sollen, wofür wir eigentlich gemacht sind. Ich glaube, dass wir dafür gemacht sind, etwas Leckeres zu essen. Dass wir dafür gemacht sind, eine gute Beziehung zu Tieren zu haben, zu musizieren, etwas zu entdecken, zu spielen, mit unseren Geschwistern uns im Arm zu liegen, Blödsinn zu machen, Hindernisse überwinden, Sport zu machen, zu hüpfen, zu schwimmen. Dass da so viel Auftrag drüber kommt, wofür Gott das Leben eigentlich gemacht hat. Ich finde das total berührend und habe mir den ein paar Mal angeguckt, fand das richtig, richtig gut. Ich möchte gerne über heute auch noch eine Bibelstelle so in den Raum stellen. 1. Thessalonicher, 5, die Sätze 16, 17, 18. Freut euch immer zu, lasst nicht nach im Beten. Dankt Gott in jeder Lebenslage. Das will Gott von denen, die mit Jesus Christus verbunden sind. Drei Sachen. Freut euch immer zu. Lasst nicht nach im Beten. Und dankt Gott in jeder Lebenslage. Denn das will Gott mit für alle Leute, die mit Jesus verbunden sind. Jetzt könnte man ja meinen, dass so einer, der sowas schreibt, dass man sich immer freuen soll und immer danken soll, das kann ja nur jemand schreiben, der irgendwie ein total leichtes Leben hat, bei dem alles gelingt, der keine großen Probleme hat, dem sozusagen die Sonne aus dem Arsch scheint. Aber das hat jemand geschrieben, der eigentlich ein Leben hatte, was voller Probleme war, voller Schwierigkeiten, voller Notsituationen. Ja, er kennt vielleicht, wer es geschrieben hat, einen Mann namens Saulus, der sich hinterher Paulus genannt hat. Und wir können im 2. Korintherbrief ein bisschen was von seinem Leben lesen. Und da plaudert er ein bisschen aus dem Nähkästchen. Ich bin öfter im Gefängnis gewesen. Ich bin viel mehr ausgepeitscht worden. Oft bin ich in Todesgefahr gewesen. 5-mal habe ich von den Juden die 39 Schläge bekommen. 3-mal wurde ich ausgepeitscht. 1-mal bin ich gesteinigt worden. Ich habe 3 Schiffbrüche erlebt. Das eine Mal trieb ich eine Nacht und einen Tag auf dem Meer. Auf meinen vielen Reisen haben mich Hochwasser und Räuber bedroht. Juden und Nichtjuden haben mir nachgestellt. Es gab Gefahren in den Städten und in der Wüste, Gefahren auf hoher See und Gefahren bei falschen Brüdern. Ich habe Mühe und Not durchgestanden. Ich habe oft schlaflose Nächte gehabt. Ich bin hungrig und durstig gewesen. Oft habe ich überhaupt nichts zu essen gehabt und ich habe gefroren, weil ich nicht genug anzuziehen hatte. Ich könnte noch vieles aufzählen, aber ich will nur noch eins nennen. Die Sorge um alle Gemeinden, die mir täglich zu schaffen macht. Wenn irgendwo einer schwach ist, bin ich es mit ihm. Also das schreibt jemand, der so ein Leben hat. Und es ist auch mal ganz interessant, sich das nochmal so ein bisschen auch näher anzugucken. Was sind denn hier irgendwo die 39 Schläge der Juden? Die Juden waren ja damals von den Römern besetzt und die Römer haben gesagt, okay, ihr dürft noch so ein bisschen Gerichtsbarkeit auch selber durchsetzen. Und im Gesetz des Mose stand, dass bei schlimmen Vergehen durfte man einen mit 40 Geißelschlägen irgendwie fertig machen, aber nicht mehr, maximal 40 Schläge. Und dann haben die gesagt, okay, wir wollen auch ganz genau sein, wir machen maximal 39, vielleicht hat man sich einmal verzählt, dann hat man noch so eine so eine Schnittmenge, wo man sagt, okay, man ist auf jeden Fall unter den 40 Schlägen gewesen. Aber das waren schon Strafen, die echt ultra hart waren. Oder wenn man sich das durchliest, wie kann jemand sagen, ich bin schon mal gesteinigt worden und davon noch berichten können? Die Bibel berichtet davon, diese Steinigung hat er tatsächlich erlebt. Die Leute haben so lange Steine auf ihn geworfen, bis sie dachten, er ist tot. Und sie haben ihn als toten Mann aus der Stadt rausgezogen. Und er hat es trotzdem irgendwie überlebt. Also der das schreibt, freut euch immer zu. Und seid dankbar in jeder Lebenslage, ist definitiv jemand, der nicht immer alles einfach hatte. Es gibt so ein paar Christen, die haben irgendwie diesen Satz oder diesen Abschnitt irgendwie so ein bisschen falsch gelesen. Ich habe es auch schon teilweise so erlebt, dass es Leute gegeben hat, die gesagt haben, dank Gott für jede Lebenslage. Also nach dem Motto, oh, mein Haus brennt, danke Herr, dass mein Haus brennt. Oder mein Kind ist krank, danke dafür. Das ist natürlich totaler Humbug und totaler Quatsch, weil da steht ja nicht, dank Gott für jede Lebenssituation, sondern in jeder Lebenssituation. Also wir müssen jetzt nicht irgendwie so bescheuert werden und irgendwie Dinge, ätzende Lebenssituationen plötzlich uns schönreden. Ätzende Lebenssituationen sind ätzend. Wenn etwas doof ist, ist es doof. Wenn etwas schmerzhaft ist, ist es schmerzhaft. Aber in jeder Lebenslage dankbar zu sein. Etwas zu suchen, wofür wir dankbar sind. Und ich glaube, dass das ganz großes Kino ist, dass das ganz, ein ganz großer Punkt ist. Und vielleicht sagst du auch so ein bisschen, okay, ich war jetzt schon häufiger mal hier, alle paar Jahre kommt irgendwie dieses Thema um die Ecke, Dankbarkeit. Habe ich schon mal gehört. Und irgendwie ist es auch so ein bisschen wie so eine Spirale, wo man auch immer mal wieder so ähnliche Themen anschneidet, weil sie einfach dazugehören. Aber auch da kann man in so einer Spirale, kann man sich auch weiterentwickeln, dass man auch da so ein bisschen, dass es nicht das Gleiche ist, was wir machen, sondern dass wir das Thema nochmal neu ins Visier nehmen. Mutter Teresa, auch einer unserer jesusmäßigen Heroes, finde ich auf jeden Fall, hat mal Folgendes gesagt. Freude ist das Zeichen der Einheit mit Gott und der Gegenwart Gottes. Freude ist die normale Konsequenz eines von Liebe brennenden Herzens. Auch von ihr wissen wir, dass sie jetzt nicht eine Frau war, die ein Leben geführt hat, mit dem Ziel, es möglichst einfach zu haben und easy peasy und sich mit Leuten aus der gehobenen Mittelschicht zu umgeben, die den gleichen Bildungsstand hat wie sie, sondern sie hat auch an einem Ort gelebt, der grausam war und trotzdem die Freude des Himmels. Freude ist das Zeichen der Einheit mit Gott. Freut euch immer zu. Es scheint möglich zu sein, an einem Ort zu leben, wo keiner von uns freiwillig leben möchte und trotzdem so eine Freude im Herzen, Himmel im Herzen zu haben. Und ein Weg scheint irgendwie auch, das scheint auch was mit Dankbarkeit zu tun zu haben. Ich mache so einen kleinen Themensprung und das klingt vielleicht so ein bisschen so abrupt und man denkt so, worauf will er hinaus? Ich hoffe, das wird hinterher noch klar. Kinder können sich, glaube ich, in einer Phase ihres Lebens immer das Gleiche anschauen, anhören oder das Gleiche spielen. Bei uns zu Hause war das irgendwie schon fast so ein Running Gag, dass wenn abends ein Buch ausgesucht werden sollte, was wir vorlesen sollten, dann wurde sich fast schon, um uns zu ärgern, das Buch Siggi der Seelöwe gewünscht. Und ich dann so, nein, nicht wieder das. Und dann wurde verhandelt und so, doch, du musst es nochmal lesen. Oh, und ich konnte es nicht mehr hören. Aber sie fand das total gut. Als Anne ein Kind war und sie ihren Kroatienurlaub gemacht hatten, da gab es halt noch keine Tablet-PCs, dass man Filme gucken konnte, so wurde auf der Fahrt eine Hörspielkassette gehört. Und auf der ganzen Fahrt von Jugoslawien zurück nach Deutschland wollte Anne unbedingt die Sesamstraßen-Kassette hören. Und der Papa hat die Riesenkrise bekommen, weil er einfach bei der Hitze ohne Klimaanlage das Lachen von Ernie eigentlich nicht mehr ertragen konnte. Kinder mögen es irgendwie, können sich in einer gewissen Phase des Lebens auch viel immer an den gleichen Dingen erfreuen. Und ich glaube, dass unser Gott auch in einer gewissen Weise so ist, dass er sich an vielen Dingen erfreuen kann, obwohl er sie schon kennt. Irgendwann kommt ja dann die Phase, kenne ich schon, ach, habe ich schon gesehen, weiß ich schon, ich kenne die Pointe, sonst irgendwas. Aber ich glaube, dass Gott in einer gewissen Weise da stehen bleibt. Er kann sich an den gleichen Dingen immer und immer wieder herzlich erfreuen, auch wenn er sie kennt. Ein Sonnenaufgang, jawohl. Oder ein Sonnenuntergang, ein Kinderlachen. Er kann sich daran erfreuen. Und vielleicht liegt es daran, dass wir, die wir in dieser sündigen, zum Teil verkackten Welt leben, dadurch auch älter werden und manchmal auch unser Herz alt wird und wir einen Gott haben, der im Herzen sehr jung ist. Und wo es eine Entwicklung ist zum Herzen Gottes hin, von der wir uns irgendwie durch unsere Umwelt irgendwie wegentwickeln und wir einen im Herzen jungen Gott haben. Ich glaube, dass es kein Wesen im Universum gibt, was mehr Freude im Herzen hat als unser Gott. Das heißt nicht, dass er keine anderen Emotionen kennt. Dass wer die Bibel mal nur ein bisschen gelesen hat, der weiß, dass Gott alle Emotionen kennt, die wir auch kennen. Zorn, Hass, Enttäuschung, Wut, Freude, alles Mögliche, Dankbarkeit. Aber ich glaube, dass er das Wesen ist, was trotzdem die größte Freude im Herzen hat. Ein anderer bekannter und tiefer, hervorragender Denker, C.S. Lewis, sagte mal Folgendes. Joy is the serious business of heaven. Freude ist das ernste Geschäft des Himmels. Und das ist so ein großes Himmelsthema, Freude zu bekommen. Und ein Weg dahin ist Danken. Danken ist Freude, ist eine Sache, die wir geschenkt bekommen, ist aber auch gleichzeitig eine Disziplin, eine Übung, die wir machen können. Und das ist zum Beispiel zu danken. Das ist eine Sache, die man üben kann. Und ich sage das jetzt mal einfach so, und ich hoffe, das kommt jetzt hier nicht total arrogant rüber, aber ich glaube, dass ich davon auch echt was erzählen kann. Es gibt ja manche Themen, da predigt man drüber wie über Hollywood, obwohl man noch nie da war, erzählt man hier irgendwas. Aber bei Danken, glaube ich, da kann ich wirklich was von erzählen. Dass meine Gebete vielleicht früher viel von Bitten geprägt waren und heute eigentlich mehr von Danken oder auch einfach nur meditativ nichts tun. Und dass es manchmal sogar eher schon fast so eine reflexartige Handlung ist, also eine Handlung, über die man gar nicht nachdenkt, dafür zu danken. Und ich glaube, dass dieses Danken uns Gott ähnlicher macht. Ein Teil wird uns von der Freude gegeben, aber es ist auch eine Disziplin. Und ich würde euch gerne auch nochmal zum Schluss dieser Predigt euch auch nochmal einladen, das ist vielleicht nicht der neueste Gedanke, aber für die kleinen Dinge des Lebens dankbar zu sein, das immer wieder zu lernen, darauf immer wieder zurückzukommen, die kleinen Dinge in den Blick zu nehmen, denn ich vermute, dass sich irgendwann herausstellen wird, dass viele von den kleinen Dingen eigentlich die großen Dinge waren. Und deswegen die kleinen Dinge in den Blick zu bekommen. Homer Simpson, ein großer Philosoph, amerikanischer Philosoph, muss sich in einer der frühen Folgen damit auseinandersetzen, dass er bald sterben wird. Und so will er nochmal sein Leben Revue passieren lassen und schaut sich alte Videoaufnahmen an, die Marge gedreht hat mit der Familienkamera. Und Marge läuft, führt die Kamera, spricht aber auch und läuft ins Wohnzimmer, filmt Homer, wie er gerade am Fernsehen gucken ist, sich kratzt, wo es halt juckt, und sagt ihm dann, Homer, komm mal schnell, Bart, mach die ersten Schritte. Und er sitzt da und sagt, ja, nimm es auf Video auf, ich guck's mir später an. Und er sieht, scheiße, das war mein Leben. Und ich glaube, dass das ein Punkt ist, die kleinen Dinge im Leben zu wertzuschätzen, dafür dankbar zu sein. Ich bin in der Vorbereitung auf diese Predigt auf einen Film aufmerksam geworden, der heißt Alles eine Frage der Zeit. Ist FSK 0, ist aber auch kein Film, wie man jetzt eigentlich, der jetzt für Kinder geeignet ist, von den Konversationen, die da stattfinden. Aber es ist irgendwie ein ganz netter Film. Es geht darum, eine Familiengeschichte, und der Vater spricht am 21. Geburtstag seines Sohnes mit seinem Sohn und sagt, ich muss dir was erzählen, ein Geheimnis, ein Familiengeheimnis muss ich dir anvertrauen. Alle männlichen Familienmitglieder können in der Zeit zurückreisen. Und er sagt, aha. Und er sagt, nee, kein Scherz, das ist wirklich so. Nicht beliebig in der Zeit, nur in deiner Lebenszeit kannst du zurückreisen. Und der Film geht darum, wie dieser junge Mann damit umgeht. Und er merkt, er kann einige Dinge, während er Dinge wiederholt aus seinem Leben, kann er verbessern. Andere Dinge kann er nur verschlimmbessern, weil er irgendwie eine perfekte Situation noch perfekter machen will. Und ja, so. Und es geht natürlich auch um eine Liebesgeschichte, wie er auch seine Traumfrau gewinnen kann. Und eines Tages kommt der Vater nochmal zu seinem Sohn, das ist auch eine Vater- und Sohn-Geschichte eigentlich eher, und sagt, ich muss dir noch etwas erzählen. Ein zweites großes Geheimnis. Und der Sohn sagt, wieder so ein Hammer. Ja, nicht ganz so spektakulär, aber viel wichtiger. Viel wichtiger. Willst du es hören oder willst du es selber rausfinden? Und er sagt, nee, ich will es schon gerne hören. Und der Vater sagt, pass auf, ich möchte dir jetzt das Geheimnis anvertrauen, wie du glücklich wirst. Und dazu mach bitte Folgendes. Du nimmst einen x-beliebigen Tag, einen ganz normalen Tag, den du ganz normal verlebst. Du stehst morgens auf, gehst zur Arbeit, isst was, machst das ganz normal, wie immer. Und abends, wenn der Tag wirklich zu Ende ist, dann beginnst du den Tag nochmal neu, den gleichen Tag, aber achtest auf die vielen kleinen, schönen Dinge. Und versuchst diesen Tag ohne unnötige Sorgen, ohne unnötigen Stress und mit Dankbarkeit für die kleinen Momente, für die schönen kleinen Dinge, die links und rechts sind, zu leben. Ein paar Tage später macht er das und man sieht den ersten Tag, den normalen Tag, er geht zur Arbeit, hat dort erstmal ein Meeting, wo sein Chef seinen besten Freund und Arbeitskollegen vor versammelter Mannschaft rund macht. Dann hetzen sie durch ein Bahnhofsgebäude, müssen zum Termin und sind ein bisschen spät dran. Muss er sich eben kurz was zu essen holen, kauft eben Sandwich, um was zu trinken, hetzt weiter, hat einen Gerichtstermin, ist Anwalt, ist total angespannt, wie das ausgehen wird. Es geht gut aus. Und dann fährt er nach Hause in der S-Bahn und neben ihm sitzt einer, der Kopfhörer drin hat, hört Musik viel zu laut und ihn nervt das total irgendwie, dass er die Musik jetzt von dem Metal-Musik noch mithören muss. Und abends liegt er im Bett, seine Frau fragt, und wie war der Tag? Und er sagt, boah, total anstrengend. Und dann steht er um Mitternacht nochmal auf und sagt, okay Papa, ich versuch's jetzt nochmal. Und er geht zurück und ist in dem Meeting wieder, wo sein Chef seinen Kollegen und Freund wieder fertig macht. Und er schreibt auf dem Blog eine ziemlich fiese Bemerkung und einen Witz über seinen Chef und hält die im Meeting so hoch, dass alle das lesen können, außer der Chef natürlich. Und macht so einen netten Scherz, was die Situation total aufheitert. Er rennt durch den Bahnhof und dreht sich dabei aber noch einmal um und sagt, boah, was eigentlich für eine tolle Architektur, was für ein schönes Gebäude, Wahnsinn. Er kauft sich ein Sandwich und während er an dem ersten Tag den Blickkontakt zu der Verkäuferin vermieden hat, guckt er sie an und ihm fällt auf, wie viel Mühe sie sich gibt, wie sie ihn anstrahlt, dass sie ihm einen schönen Tag wünscht. Und er schenkt ein Lächeln zurück und weiß das wertzuschätzen. Dann ist dieser Prozess, er ist auch natürlich angespannt, ob es gut ausgeht und er gewinnt den Prozess und er nimmt sich die Zeit zu feiern, einen kleinen Moment mit den Leuten zu sagen, jawohl, die Leute in den Arm zu nehmen, was natürlich jetzt nicht geht, aber er nimmt sich einen Moment Zeit zu feiern, den Moment. Und auf der Rückfahrt sieht man ihn wieder neben dem Typ in der S-Bahn sitzen, der halt tierisch laut Musik hört und er lässt sich auf die Musik ein und nickt so ein bisschen mit und fängt noch an, so ein bisschen Luftgitarre dazu zu spielen. Und abends fragt ihn seine Frau, und wie war der Tag? Und er sagt, super, richtig gut, außergewöhnlich gut. Ich glaube, dass dankbar zu sein für die kleinen Dinge, dass es eine Sache ist, die uns in Gottes Gegenwart führt. Und dass wir auch viel mehr Gründe haben, uns darüber zu freuen, über Dinge, die uns umgeben, als wir häufig wahrnehmen. Ja, da wollte ich drauf hinaus. Ich stelle noch einmal den Bibelvers ans Ende. Freut euch immer zu, lasst nicht nach im Beten. Dank Gott in jeder Lebenslage. Das will Gott von denen, die mit Jesus Christus verbunden sind. Amen. Bitte die Band einmal nach vorne.